ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Judith Rakers.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Ob es am Ende die Einsicht der Kolleginnen und Kollegen war oder der Nachdruck des Bundeskanzlers, morgen soll es endlich soweit sein. Finanzminister Christian Lindner hat nach monatelangem Ringen einen Haushaltsentwurf auf die Beine gestellt, dem das Kabinett morgen grünes Licht geben will. Und gleich auf den ersten Blick wird klar, die Zeiten, in denen mit finanziellen Großkalibern wie Bazookas oder Doppelwumms auf alle möglichen Probleme gezielt wurde, die sollen erstmal vorbei sein. Lindners Ziel, sparen, um die Schuldenbremse wieder einzuhalten, koste es, was es wolle. Aber bei so manchen Herzensprojekten scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Stefan Stuchlik.
Wer sich im Bundestag zum diesjährigen Haushalt umhört, der erlebt größere Überraschungen. Zum einen, es gibt tatsächlich Abgeordnete, die auf den Entwurf stolz sind. Die SPD lobt Olaf Scholz, immerhin der ehemalige Finanzminister.
Der Bundeskanzler hat dem Bundesfinanzminister geholfen, diesen Haushalt aufzustellen. Er hat insbesondere auch die sozialdemokratische Handschrift deutlich gemacht. Keine Kürzungen bei der sozialen, inneren und äußeren Sicherheit. Das ist die Aufgabe des Bundeskanzlers und das ist gut so.
Die FDP erinnert daran, dass der Haushalt eher Aufgabe ihres Finanzministers sei. Hier klingt es auch schon wesentlich mehr nach Kürzungen. Alle Ministerinnen und Minister, bitte sparen.
Man muss mit dem Geld zurechtkommen, was einem die Menschen, was einem die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen.
Und damit wären wir auch schon bei den Kindern. An ihnen will prinzipiell natürlich niemand sparen. Der Finanzminister findet nur, dass die Kindergrundsicherung nicht 12 Milliarden Euro kosten soll. Insgesamt solle die grüne Familienministerin sparen. Deren Vorschlag ist nun, dass Eltern über einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen von 150.000 Euro kein Elterngeld mehr beziehen dürfen. Das würde etwa 60.000 Mütter und Väter betreffen. Man lernt, die Union sieht sich als Vorkämpferin der Gleichstellung von Frau und Mann. Der Kürzungsvorschlag trifft auf Empörung.
Dieser Weg, den die Koalition jetzt geht, schränkt die Möglichkeiten für viele Familien in Deutschland, vor allen Dingen solche, die in großen Städten leben und dort hohe Lebenshaltungskosten haben, spürbar ein.
Offensichtlich ist hier der Maßstab vollkommen verloren gegangen. Und offensichtlich hat die Ampel hier den Kompass verloren, was Familien in Deutschland zu Recht zu erwarten haben von der Politik.
Und die nächste Überraschung, die Partei des Finanzministers, also in der Regierung, findet den Kürzungsvorschlag auch vollständig inakzeptabel.
Ich halte es für falsch, gerade vor dem Hintergrund des Ziels der Gleichstellung von Mann und Frau in der Familie. Ich halte es für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen. Das Elterngeld war in der Vergangenheit da sehr erfolgreich.
Interessant nur, ein Brief des FDP-geführten Finanzministeriums schlägt dem grünen Familienministerium im Mai vor, einen pauschalen Einsparbetrag ausgerechnet beim Elterngeld zu erzielen. Und was sagen die Grünen? Empörung? Nein, ist halt so.
Das Finanzministerium hat Vorgaben gemacht für Kürzungen im Haushalt, auch dem Familienministerium, und wollte, dass das Familienministerium beim Elterngeld einspart. Das hat gleichstellungspolitisch negative Folgen, ist aber unter den gegebenen Vorgaben des Finanzministeriums noch der vertretbarste Weg, den das Familienministerium jetzt gewählt hat.
Das klingt so, als sei das schon entschieden, Elterngeld und Kindergrundsicherung. Wahrscheinlicher aber ist, dass jetzt der Streit darüber erst beginnt, vielleicht als großes Thema in der Sommerpause. Das allerdings wäre keine Überraschung.
Ja, bis auf die Verteidigung mussten alle Ressorts federn lassen, auch das Verkehrsministerium, was wiederum auch die Deutsche Bahn betrifft. Um endlich all die Probleme von notorischen Verspätungen bis hin zu maroden Gleisbetten in den Griff zu bekommen, hatte die Bahn einen Finanzbedarf von 45 Milliarden Euro angemeldet und von der Ampelkoalition auch in Aussicht gestellt bekommen. Daraus wird wohl nichts. Aber neben der Frage, wie viel es dann am Ende sein wird, steht auch die Experten der Monopolkommission heute in den Raum gestellt haben. Warum wird die angeschlagene Deutsche Bahn nicht zerschlagen? Eine Aufspaltung mit einem komplett unabhängig geführten Schienennetz, so die Berater der Bundesregierung in Wettbewerbsfragen, könnte dem Zugverkehr in Deutschland Dampf machen, zum Wohle der Kunden. André Katschall.
Soll die Deutsche Bahn von ihrem Streckennetz getrennt werden? Ja, sagt die Monopolkommission der Bundesregierung, die Infrastruktur, also Schienennetz und Bahnhöfe, sollten ein eigenes Unternehmen werden, rechtlich unabhängig vom DB-Konzern. Dann müsse die Netztochter ihre Gewinne auch nicht mehr abführen und könnte diese in die Infrastruktur reinvestieren.
Wir haben gute Beispiele in anderen Ländern. Da sehen wir, dass durch ein Herauslösen, ein Trennen, eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur auf der anderen einen Seite und Verkehrsunternehmen Wettbewerb auf der anderen Seite auslöst. Da haben wir mehrere Anbieter, Innovation, mehr Qualität und auch sinkende Preise. Das ist das, was wir in Spanien beobachten.
Dort wurde das Netz bereits vor 18 Jahren ausgegliedert. Die Erfahrungen seien gut. Die Trennung habe zu mehr Wettbewerb geführt und damit zu besserem Service und günstigeren Preisen. In Deutschland hingegen haben konkurrierende Privatbahnen es noch immer schwer, sich gegen das Einheitsunternehmen Deutsche Bahn zu behaupten, zum Beispiel an wettbewerbsrelevante Daten wie Zugausfälle oder Gleiswechsel zu gelangen. So argumentieren Befürworter einer Abspaltung.
Innerhalb des Konzerns ist es schon immer noch so, dass diejenigen, die sich mit einem Wunsch an die Infrastrukturunternehmen wenden und die eine @deutschebahn.com-Adresse haben, in vielen alltäglichen Kleinigkeiten ein bisschen zuvorkommender behandelt werden als diejenigen, die sich wirklich von extern an die Infrastrukturunternehmen wenden. Und das muss aufhören.
Die Deutsche Bahn äußert sich heute nicht zur Forderung der Monopolkommission, die mitgliederstärkste Gewerkschaft im Unternehmen schon. Die EVG will keine Trennung und führt Beispiele für erfolgreiche Einheitsunternehmen mit integriertem Netz an.
Wir sehen in der Schweiz und in Japan Vorzeigeländer, was den Schienenverkehr angeht, mit Taktverkehr, integrierte Konzerne. Und uns geht es auch um die Beschäftigten im DB-Konzern, um sichere Arbeitsplätze und gute Tarifverträge.
Die Bundesregierung plant bislang lediglich, die Infrastruktursparte innerhalb des Staatskonzerns unabhängiger zu machen. Eine echte Abspaltung sei nicht nötig, dafür aber mehr Tempo beim Streckenausbau.
Das heißt, wir müssen sanieren in den nächsten Jahren, wir müssen die Korridore sanieren, wir müssen einfach bauen. Das heißt, die Kapazitäten müssen da sein, die Gleise müssen da sein, die Technik muss funktionieren, dafür brauchen wir viel, viel Geld. Eine reine Debatte um die Rechtsform der Bahn AG hilft an der Stelle überhaupt nicht weiter.
Dennoch dürfte die Debatte weitergehen. Die Unionsparteien etwa fordern ebenfalls, den Bahnkonzern in mehrere Unternehmen zu zerschlagen.
Und über die Vorschläge der Monopolkommission zum Schienenverkehr in Deutschland habe ich am Abend mit dem Bundesverkehrsminister gesprochen, Volker Wissing von der FDP in Berlin. Guten Abend, Herr Wissing.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wenn ein so wichtiges Beratungsgremium der Bundesregierung wie die Monopolkommission die Aufspaltung der Deutschen Bahn fordert mit einem komplett unabhängigen Schienennetz, warum folgen Sie dieser Empfehlung nicht konsequent?
Nun, ich fühle mich zunächst einmal darin bestätigt, dass wir etwas tun müssen. Wir wollen ja eine selbstständige Infrastruktursparte schaffen. Daran arbeite ich seit Beginn dieser Legislaturperiode. Und zum 1. Januar 2024 wird die Infrastruktur separat in eine Gesellschaft überführt.
Ja, aber das Ganze noch unter dem Dach der Deutschen Bahn. Und wenn so eine neue Infrastrukturgesellschaft dann weiter unter dieser Kontrolle des Bahnvorstands bleibt, dann wird es doch für private Bahnunternehmen weiter schwierig sein, auf die Schiene zu kommen. Wie wollen Sie sichergehen, dass es da nicht doch eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der Kunden gibt?
Indem wir dafür sorgen, dass wir einen stärkeren politischen Einfluss und auch stärkere politische Kontrolle auf diese neue Infrastruktursparte haben. Das ist ganz wichtig. Und wir haben uns ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass es bei einem integrierten Konzern bleibt. Das ist das, was mehrheitsfähig ist. Aber wir gehen schon in die Richtung, die die Monopolkommission vorschlägt, nämlich das Netz, das Schienennetz quasi separat in eine eigene Gesellschaft zu überführen, sodass Wettbewerb gesichert ist und gleichzeitig auch die Instandhaltung des Netzes eben unter Gemeinwohlgesichtspunkten stattfindet. Das wird das Neue sein. Und die Monopolkommission hat sich ja auch positiv geäußert zu meinen Plänen.
Ja, das geht so in die Richtung. Aber ich wundere mich dann doch so ein bisschen. Gerade Sie als FDP-Mann müssten doch eigentlich für noch mehr Wettbewerb stehen und nicht dafür, dass die Politik sich da noch mehr einmischt. Oder trauen Sie der Deutschen Bahn dann einen echten Wettbewerb nicht zu? Ist das wirklich das, was Sie auch wollten?
Ja, die FDP wollte immer, dass die Schieneninfrastruktur in eine separate Gesellschaft überführt wird. Wir müssen einerseits sehen, dass was über Wettbewerb stattfinden muss, und zwar im wirklich marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Das ist der Betrieb, das ist die Nutzung des Netzes. Aber das Netz selbst ist ja ein öffentliches Netz und muss ja auch ausgebaut werden mit öffentlichen Mitteln. Und deswegen brauchen wir hier auch mehr Einfluss von politischer Seite. Das ist genau der Punkt, dass wir diesen Bereich, der nicht dem Wettbewerb unterliegt, separieren und die Bahn den Betrieb dann im Wettbewerb mit anderen Unternehmen durchführt.
Aber mir ist ja immer noch nicht so ganz klar geworden, warum Ihnen ein integrierter Konzern so wichtig ist. Wie soll dadurch besser werden für Kunden, dass die Bahn pünktlicher kommt, dass es dann eben zu einem nicht so maroden Schienennetz bleibt und so weiter und so fort? Warum nicht ein klarerer Schnitt an der Stelle?
Na, das ist ein klarer Schnitt, weil wir künftig mit einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte dafür sorgen, dass das Netz gut ausgebaut wird und instand gehalten wird. Und natürlich hätte ich mir auch weitergehende Schritte vorstellen können. Aber klar ist das, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und das ist ein großer Schritt. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Verspätungen der Bahn jetzt nicht alleine durch gesellschaftsrechtliche Neukonstruktionen zu lösen sind, sondern die Verspätungen, die kriegen wir nur dann in den Griff, wenn wir in das Netz investieren. Und das tun wir. Wir sind jetzt schon in Vorbereitung und werden ab nächstes Jahr Korridore komplett sanieren, modernisieren. Und dann wird es besser. Alleine durch gesellschaftsrechtliche Veränderungen kriegt man die Verspätungen nicht weg.
Naja, zumindest war das, was die Monopolkommission so als ein Hindernis dargestellt hat für Wettbewerb und dann eben auch für bessere Produkte für die Kunden. Aber weil Sie die Finanzierung ansprechen, das Ziel lautet ja, bis Ende des Jahrzehnts sollen Eisenbahnen hierzulande doppelt so viele Menschen befördern wie bisher. Milliardeninvestitionen haben Sie angesprochen in den Schienenverkehr, aber ursprünglich hatten Bahn- und Ampelkoalition dann einen Bedarf von 45 Milliarden Euro in den nächsten Jahren festgestellt. Die will Finanzminister Lindner jetzt nicht annähernd bereitstellen. Das wird Ihnen doch nicht reichen, um die Bahn da wirklich zukunftsfähig zu machen, oder?
Nun, wir haben ja einen klaren Beschluss im Koalitionsvertrag, hinter dem sich alle versammeln. Das ist, dass wir anstreben, diese erforderlichen Mittel für die Bahn zur Verfügung zu stellen. Und der Bundesfinanzminister muss ja in einer großen Kraftanstrengung einen Haushalt aufstellen. Das ist nicht leicht. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass nächstes Jahr alles ausfinanziert ist und dann eben auch diese zusätzlichen Bedarfe in den nächsten Jahren bis 2027 im Haushalt abgebildet werden. Und da gibt es klare Signale, auch in diesem Bundeshaushalt. Darüber bin ich sehr froh. Aber klar ist, der Bundesfinanzminister muss natürlich die notwendigen Infrastrukturinvestitionen genauso wie solide Haushaltsführung beachten. Wir haben eine Wachstumsschwäche und es ist gut, dass jemand wie Christian Lindner gerade in dieser Situation klar sagt, wir müssen beides schaffen, Infrastrukturinvestitionen und solide Haushaltsführung. Schulden machen in dieser Situation ist keine Option. Wir müssen das Wachstum im Blick haben und natürlich auch die Inflation.
Das wird doch aber nicht aufgehen, wenn Sie einerseits sagen, Haushaltsdisziplin wahren und gleichzeitig bei all den Problemen, die wir haben, die ständigen Verspätungen, ein marodes Schienennetz und so weiter. Da muss doch massiv jetzt, damit die Kunden auch weiter Bahn fahren wollen, denn das ist ja das Ziel insgesamt, da muss doch massiv investiert werden. Und das klingt so ein bisschen wie Prinzip Hoffnung. Ja, vielleicht ergibt sich da so ein bisschen noch was und dann schauen wir mal, was noch geht. Da muss doch massiv jetzt investiert werden. 45 Milliarden standen im Raum.
Es wird massiv investiert, aber diese 45 Milliarden können wir nicht nächstes Jahr verbauen. Das ist unmöglich. Niemand würde so viel Geld ausgeben können für Schieneninfrastruktur im kommenden Jahr. Was wir jetzt machen, ist, dass wir die hochbelasteten Hauptkorridore der Bahn in kurzer Zeit sanieren. Wir fangen nächstes Jahr an mit dem ersten Korridor der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Dieser Korridor wird für 5 Monate gesperrt und dann komplett erneuert und technisch auf den modernsten Stand gebracht. Dann haben wir quasi eine Neubaustrecke und können dann auch ohne ständige Betriebsstörungen die Züge pünktlich fahren lassen. Und nachdem wir das abgeschlossen haben, dann 2024 folgen die nächsten Korridore. Das kann man nicht gleichzeitig machen. Deswegen brauchen wir diese Haushaltsmittel auch nicht alle im nächsten Jahr, sondern wir brauchen sie sukzessive. Aber wichtig ist, vor allen Dingen auch als Signal für die Bauwirtschaft, dass die Investitionsmittel jetzt kräftig nach oben gehen. Und dafür steht der Bundeshaushalt. Wir haben ja auch zusätzliche Einnahmen über die CO2-bezogene Lkw-Maut, die wir auch für diese Schienensanierung einsetzen wollen.
Sagt der Bundesverkehrsminister. Herr Wissing, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Debatte um eine mögliche Aufspaltung der Bahn und die Zukunft des Schienennetzes. Dazu hat Achim Pollmeier vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Oft beginnt das Chaos mit einer kaputten Weiche. Der eine Zug fällt dann aus, der nächste kommt zu spät und so weiter. Selbst leidenschaftliche Bahnfahrer sind mit ihrer Geduld häufig am Ende. Vor 30 Jahren sollte eine Reform aus der damaligen Bundesbahn ein gewinnorientiertes Unternehmen machen. Das Ergebnis ist ein kaputt gespartes Schienennetz. Nun geht es also um eine neue Bahnreform und die Forderung der Monopolkommission klingt wie ein Allheilmittel. Die Verantwortung für die Gleise und die Bahnhöfe soll strikt von ihrer Nutzung, also dem Bahnbetrieb, getrennt werden. Die Logik: ein vollständiger Wettbewerb führe automatisch zu einem besseren Angebot. Ich bin skeptisch. Ein solcher Radikalschnitt würde das System auf Jahre lähmen und er folgt einer Logik, die nun wirklich nicht zwingend ist. Es gibt Länder mit einer solchen Aufspaltung, in denen die Bahn dennoch marode ist, und auch Länder ohne Trennung, mit einer Bahn im kompletten Staatsbetrieb, die trotzdem hervorragend funktioniert und pünktlich kommt, zum Beispiel in der Schweiz. Vor allem aber, Wettbewerb ist kein Selbstzweck. Weder Gleise noch Züge sind zuvorderst dazu da, Gewinne zu produzieren. Sie sind öffentliche Daseinsvorsorge. Das Ziel sollte sein, mehr Menschen und auch mehr Güter mit einer besseren Bahn kostengünstig und klimafreundlich durchs Land zu bringen. Und das kostet Geld. Die entscheidende Frage ist also, wie viel ist dem Verkehrs- und dem Finanzminister die Bahn wirklich wert? Bisher ist dem Bundeshaushalt nicht mal die zwingend notwendige Sanierung des Schienennetzes gesichert. Ein Offenbarungseid. Da können Sie aufspalten, wie Sie wollen. Eine kaputte Weiche bleibt eine kaputte Weiche.
Die Meinung von Achim Pollmeier. Es ist unwahrscheinlich, dass es für die Betroffenen überhaupt jemals einen Schlussstrich geben kann, nach dem, was hier im vergangenen Dezember passiert ist. Als zwei Mädchen auf ihrem Schulweg plötzlich von einem Mann aus Eritrea angegriffen werden, der auf sie einsticht. Eines der Mädchen stirbt. Ganz plötzlich ist damit auch der baden-württembergische Ort Illerkirchberg in der Öffentlichkeit und im Zentrum vieler politischer Debatten. Die Betroffenheit ist weiterhin groß, aber zumindest juristisch ist heute der Schlussstrich unter diese unfassbare Tat gezogen worden. Fabian Siegel.
Der Tatort in Illerkirchberg zugewuchert, die Flüchtlingsunterkunft abgerissen, das Urteil gefallen. Die Wunden vieler Menschen hier werden dennoch wohl nur langsam heilen.
Das kann man eigentlich nie vergessen, finde ich, auch für die Eltern.
Die Worte fehlen, also... Ich kannte sie vom Sportverein her. Also es war immer so ein liebes Mädel, war immer freundlich.
Ja, war auch Enkel, der ist 12 Jahre alt. Wenn ich mir überlege, wie dem das passiert wäre, alles schrecklich.
Man kommt allmählich schon wieder zum normalen Trott. Die Kinder gehen jetzt wieder alleine in die Schule. Aber es bleibt trotzdem irgendwo hängen, dieses Schicksalsschlag.
Es war ein Prozess, der auch hier am Landgericht Ulm niemanden kalt gelassen hat. Ein Anwalt der Nebenklage, der während seines Plädoyers mit den Tränen kämpft.
Ich habe Kinder im selben Alter, ungefähr. Die gehen auf dieselbe Schule wie Ece und Nerea. Deswegen war es sehr berührend für mich.
Eine Verteidigerin, die für den eigenen Mandanten lebenslange Haft fordert, wegen der klaren Beweislage.
Wenn der Mandant vorbereitet ist und es weiß und er sich im Klaren darüber ist, was es bedeutet, dann ist es für mich auch die logische Konsequenz, die Strafe entsprechend zu fordern.
Ein vorsitzender Richter, der in seiner Urteilsbegründung betont, es gebe Straftaten, die selbst erfahrene Juristen entsetzen. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass der 27-jährige Angeklagte im Dezember auf die beiden Mädchen einstach und eines von ihnen tötete. Aus Angst, sie könnten sein Messer gesehen haben und ihn bei der Polizei melden. Denn eigentlich habe der Mann aus Eritrea einen Mitarbeiter auf dem Landratsamt erstechen wollen. Aus Rache, weil er keinen Pass bekommen hatte, mit dem er für eine Heirat nach Äthiopien reisen wollte. Der Mann hat die Tat gestanden. Auch deswegen ging es heute letztlich um die Frage, besondere Schwere der Schuld oder nicht. Das Gericht sagt ja, auch wegen des gesteigert heimtückischen Vorgehens. Der Mann habe die arglosen Mädchen überrascht. Die Staatsanwaltschaft sieht sich bestätigt.
Und das ist genau das, was ich auch beantragt habe. Es wurde eine lebenslange Haftstrafe ausgeurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist damit unmöglich. Kann Illerkirchberg mit dem Urteil etwas zur Ruhe kommen? Viele dort hoffen das. Denn immer wieder wurde das Schicksal der Mädchen von rechten Gruppierungen instrumentalisiert, auch zum Auftakt des Prozesses. Der Richter betont heute ausdrücklich seinen Respekt vor den Eltern der Opfer, die sich nicht hätten vereinnahmen lassen. Öffentlich äußern möchten sich die Eltern nicht. Zutiefst sitzt der Schmerz über das, was ihren Töchtern hier in Illerkirchberg widerfahren ist.
Dass Journalistinnen und Journalisten in Russland gefährlich leben, ist keine Neuigkeit. Kritische Stimmen werden verfolgt, angegriffen, verhaftet. Nun hat der Überfall auf eine Investigativreporterin und einen Anwalt, die in Tschetschenien auf dem Weg zu einem Prozess waren, aber selbst in Russland für Aufmerksamkeit gesorgt. Nicht nur, weil er so brutal war und Elena Milashina so sehr gezeichnet hat. Einzelheiten und Hintergründe von Ina Ruck.
Im Krankenhaus kann sich Jelena Milashina kaum auf den Beinen halten. Mindestens 10, vielleicht 12 Maskierte hätten sie geschlagen, sagt sie später. Sie getreten, ihr den Kopf rasiert, sie mit grünem Antiseptikum übergossen. Sie und der Anwalt, mit dem sie unterwegs war, wurden angegriffen. Sie verteidigten die falschen Leute, hätten die Männer zu ihnen gesagt. Milashina ist Journalistin. In Grozny, in Russlands Teilrepublik Tschetschenien, waren sie und der Anwalt Alexander Niemow am Morgen gelandet. Sie wollten per Taxi zu einem Gerichtsprozess, doch dort kamen sie nie an. Sie warfen den Fahrer aus dem Auto, kletterten rein, fesselten mich, sagt Milashina. Sie zwangen mich auf die Knie und hielten eine Pistole an meinen Kopf. Milashina und Niemow wollten zu einem Verfahren, das viele für politisch motiviert halten. Vor Gericht stand Sarema Musajewa, deren Söhne Tschetscheniens Regionalchef Kadyrov kritisiert haben. 2 ihrer Söhne sind in Russland zu Terroristen erklärt, sie flohen ins Ausland. Ihre Mutter klagte man an, wegen Betrugs und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Heute wurde sie verurteilt, ohne ihren Anwalt, zu 5,5 Jahren Haft. Gott sieht, dass mein Gewissen rein ist, sagt sie, ich habe nichts getan. Milashina hatte über den Fall geschrieben, sagt ihre Kollegin. Jelena bekam Drohungen, seitdem sie über die Geschichte mit Sarema Musajewa schreibt. Sie hat ja von Anfang an darüber berichtet. Zeitweilig musste sie sogar das Land verlassen. Natürlich hängen die Drohungen mit ihrer Arbeit zusammen. Kadyrov selbst hat sie doch eine Terroristin genannt. Jelena Milashina hat internationale Preise gewonnen. Ihr Thema sind Menschenrechte. Sie hat viel über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien geschrieben. Für die Novaya Gazeta, eine renommierte Zeitung, die in Russland längst verboten ist und die ihre Texte am Verbot vorbei über Social Media verbreitet. Die Redaktion schrieb heute, auch wenn man die Täter noch nicht kenne, offensichtlich verliere der Kreml die Kontrolle über die bewaffneten Strukturen im Land. Möglicherweise haben diesen Eindruck auch andere. Das Ministerium für Digitales und Kommunikation etwa forderte heute überraschend scharf schnelle Aufklärung und versprach Milashina alle nötige Hilfe. Selbst regimetreue Abgeordnete kritisierten den Vorfall. Im Kreml, wo man die Novaya Gazeta gewöhnlich nicht thematisiert, meldete sich Putins Sprecher. Der Präsident sei über den Vorfall informiert. Es handle sich um eine schwere Attacke, die, so wörtlich, energische Maßnahmen erfordere.
Ina Ruck in Moskau. Könnte der Angriff auf die Journalistin und den Anwalt wirklich ein Zeichen dafür sein, dass dem Kreml die Kontrolle über die bewaffneten Strukturen verloren geht?
Naja, wir wissen zunächst erstmal ja überhaupt gar nicht, wer da die Täter waren. Das ist sicher jetzt ein Stück zu weit gesprungen, auch in der Einschätzung von der Novaya Gazeta. Allerdings, jenseits von dem heutigen Ereignis, hat der Kreml, hat Putin natürlich zugelassen, dass das staatliche Gewaltmonopol immer weiter ausgehöhlt wird. Militärisch, siehe Wagner oder siehe auch die Kadyrov-Truppe, die es ja auch gibt. Aber auch in anderer Hinsicht, in Tschetschenien geschehen Dinge, die mit der russischen Verfassung überhaupt nicht vereinbar sind. Oder ebenso Dinge wie heute, wo die beiden Angegriffenen sagen, sie möchten so schnell wie möglich raus in Tschetschenien, weil sie sich dort in den Krankenhäusern nicht sicher fühlen, politisch nicht sicher fühlen. Das sind natürlich Dinge, da hat man das Gefühl, die Zauberlehrlinge sind kaum noch zu bändigen. Also wie gesagt, Prigozhin haben sie gerade gebändigt, aber Kadyrov ist sicherlich der nächste Fall.
Und wie ist das einzuschätzen, dass selbst der Kreml sich zu diesem Überfall äußert?
Ich glaube genau so. Man muss jetzt zeigen, wer das Heft in der Hand hat. Aus Sicht des Kreml ist das sicherlich so. Und man hat ja auch in den Reaktionen gesehen, wie besorgt die Leute hier sind. Wir waren sehr überrascht darüber, dass da ein Ministerium sich zu Worte meldet, von dem man sonst nicht viel hört, dass eben selbst sogar Duma-Abgeordnete der eigenen Partei sehr kritisch sich geäußert haben. Das sagt dem Kreml natürlich, dass es da Sorge gibt, dass da vielleicht so eine Art Situation entstehen kann, wo jeder machen kann, was er will, siehe Prigozhin. Deswegen muss er schnell reagieren, deswegen hat er so schnell was gesagt.
Ina, vielen Dank für die Einschätzung und Informationen nach Moskau. Dass in Deutschland vor gut 2,5 Monaten die letzten Atomkraftwerke vom Netz genommen wurden, es liegt ganz maßgeblich auch an diesem havarierten Reaktor im japanischen Fukushima. Mehr als 12 Jahre liegt die Katastrophe nun zurück, aber immer noch fallen hier jeden Tag, vor allem durch die Kühlung, zehntausende Liter an radioaktiv verstrahltem Wasser an. Nun ist der Hof langsam voll und das Wasser soll nach einem Filterprozess ins Meer geleitet werden, in den Ozean. Und auch wenn die internationale Atomenergiebehörde das für unproblematisch hält, gibt es Protest von Ländern in der Nachbarschaft und von Fischern in der Region. Katharina von Tschurtschenthaler.
Seegurke, Marmordrachenkopf, Tintenfisch, 50 Arten sorgfältig geschnibbelt, nicht für den Markt, nicht für den Kochtopf, sondern fürs Reagenzglas. Seit dem Desaster von Fukushima testet die Fischereigenossenschaft von Onahama freiwillig ihren Fisch, damit die Menschen ihm wieder mehr vertrauen. Und? Alle Zeichen auf grün, weniger als 25 Becquerel und damit weit unter dem Grenzwert, da Fisch darf verkauft werden. Doch jetzt blickt die Genossenschaft wieder sorgenvoll Richtung Fukushima, das 60 Kilometer weiter nördlich liegt. Denn das Kühlwasser aus dem AKW, das in diesen vielen Tanks lagert, soll vor der Küste in den Pazifik gepumpt werden. 1,3 Milliarden Liter, so viel wie in 500 olympische Schwimmbecken passt. In dieser Filteranlage wird das Wasser zuerst gereinigt, das radioaktive Cäsium und Strontium entfernt. Übrig bleibt im Wasser Tritium, das dann mit Wehrwasser verdünnt und deshalb von den Prüfbehörden als unbedenklich eingestuft wird. Durch diesen 1 Kilometer langen Tunnel könnte das Wasser bald fließen. Die Internationale Atomenergieorganisation hat die Anlage häufiger inspiziert und heute in Tokio ihren abschließenden Bericht vorgelegt. Falls die Regierung nun beschließt, den Plan umzusetzen, sind die Auswirkungen auf die Umwelt unerheblich. Aber nicht auf ihr Geschäft. Schon jetzt holen sie viel weniger Fisch aus dem Meer als vor der Katastrophe. Dabei gäbe es viel mehr, nur kaufen will ihn keiner. Takehiko Niimatsu ist Fischer in 4. Generation und will die Pläne von AKW-Betreiber TEPCO unbedingt verhindern. Unser Ruf wird zerstört, alles, was wir uns in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben. Vermutlich. Das weiß man erst, wenn es soweit ist. Diese wabernde Angst, sie zeigt sich auch in den Regalen im Nachbarland Südkorea. Salz ist schon jetzt ausverkauft, aus Sorge, dass bald keines mehr aus ihren Meeren gewonnen werden kann, wegen der Verklappung des Kühlwassers. Diese Auslagen dürfen auch weiterhin nicht mit Fisch und Meeresfrüchten aus Japan bestückt werden. Und auf den Straßen von Seoul protestierten die Menschen schon vor einigen Wochen. Und das, obwohl ihre eigenen Atomkraftwerke ebenfalls große Mengen an Tritiumwasser ableiten, eine gängige Praxis weltweit. Hisashi Maeda von der Fischereigenossenschaft Onahama gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich die Fische aus der Region irgendwann wieder genauso gut verkaufen wie vor dem Reaktorunfall. Um das möglich zu machen, bleibt uns nichts übrig, als vorerst in diesem Strahlungsmesslabor weiterhin täglich Tests durchzuführen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Noch ist der Andrang auf der Fukushima-Fischauktion überschaubar. Viele Verkaufspaletten bleiben leer.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Judith.
Gerne. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bleibt ein weiteres Jahr im Amt. Die 31 Mitgliedstaaten des Militärbündnisses stimmten für eine Verlängerung bis Oktober 2024. Eigentlich sollte kommende Woche beim NATO-Gipfel in Litauen die Nachfolge geregelt werden. Stoltenberg steht seit fast 9 Jahren an der Spitze der NATO. Schon im vorigen Jahr wollte er als Notenbankchef in seine Heimat Norwegen zurückgehen. Israel beendet offenbar seine Militäroffensive im besetzten Westjordanland. Premier Netanyahu kündigte den Rückzug an. Bei der Aktion wurden mindestens 12 Menschen getötet. Vermutlich als Reaktion wurde in Tel Aviv am Mittag ein Anschlag verübt. Ein 20-jähriger Palästinenser fuhr mit einem Auto Menschen an und stach auf sie ein. Dann wurde er von einem bewaffneten Passanten erschossen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die Frage, ob die frühere NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden darf. Das fordern Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Sie greifen damit eine Möglichkeit auf, die das Gericht im Verbotsverfahren von 2017 aufgezeigt hatte. Die rechtsextreme Partei, die sich inzwischen Heimat nennt, hat keinen Vertreter nach Karlsruhe geschickt. US-Firmen dominieren weiter unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. An der Spitze steht erneut Apple, gefolgt von Microsoft. Mit Ausnahme des saudischen Konzerns Saudi Aramco haben die 10 höchst bewerteten Firmen ihren Hauptsitz in den USA. 2 deutsche Konzerne schafften es wieder unter die Top 100, so die Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst & Young. Einzelheiten hat Markus Görner.
Das wertvollste europäische Unternehmen ist demnach der französische Luxusgüterkonzern LVMH, der mit Marken wie Moët, Champagner, Lederwaren von Louis Vuitton oder Rimowa-Koffern besonders in China erfolgreich ist. LVMH, die Nummer 1 in Europa, schafft es in der Weltrangliste auf Platz 12. Der deutsche Softwarekonzern SAP erreicht Rang 71, Siemens belegt Platz 91. Die Stärke der US-Konzerne zeigt sich deutlich. Der Wert der 5 führenden Tech-Unternehmen Amazon, der Google-Mutter Alphabet, Microsoft, der Facebook-Mutter Meta und des Chip-Herstellers Nvidia ist in den vergangenen beiden Jahren stärker gestiegen als bei allen DAX-Unternehmen zusammen.
Bei der Tour de France hat der Belgier Jasper Philipsen nach der dritten auch die 4. Etappe gewonnen. Das gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Brite Adam Yates.
Nach dem Auftakt im Baskenland werden die Fahrer auf dem Weg von Dax nach Nogaro jubelnd empfangen. Auf der Flachetappe mit gemächlichem Tempo geschieht auf den ersten 100 Kilometern lange nichts. Für etwas mehr Schwung im Hauptfeld sorgt der Zwischensprint in etwas mehr als 2,5 Stunden. Den gewinnt der Sieger des gestrigen Tages, Jasper Philipsen, und er erobert damit auch das mintgrüne Sprinttrikot. Kurz darauf reißen die Franzosen Benoît Cosnefroy und Anthony de la Place aus. Die beiden werden 25 Kilometer vor dem Ziel, aber vom Hauptfeld wieder geschluckt. Dann heißt es dehnen und bereit machen für den erwarteten Schlusssprint. Und der hat es in sich. 3 Stürze auf den letzten 1500 Metern der Motorradrennstrecke in Nogaro. Und am Ende ist es erneut Jasper Philipsen, der wie schon am Vortag ganz knapp den Zielsprint gewinnt. Der Deutsche Phil Bauhaus wird nach Platz 2 gestern heute starker Dritter.
Und wir blicken noch aufs Wetter. Das wird ein stürmischer Sommertag morgen, Thomas.
Ja, also man könnte fast sagen, es wird ein stürmischer Wintertag. Denn das Ereignis, was wir da erleben, was sich im Moment entwickelt hat, ein Tief namens Polly, das ist eher so ein typischer Wintersturm. Hier sehen wir es. Sehr kleinräumig, und wenn die Isobaren so eng aneinander sind, dann ist das immer ein ganz klares Zeichen. Der weht der Wind ganz ordentlich. Im Sommer bekommt man Sturm oder schwere Sturmböen ja meistens in Form von Gewittern. Aber nein, das ist so ein richtiges Windfeld mit vermutlich Orkanböen, die da auf uns zukommen. Und diese blaue Linie, das ist die Kaltfront, das heißt dahinter kältere Luft. Und das zieht auch noch über uns hinweg. Da können auch mal Schauer und Gewitter dabei sein. Die Gefahr, in der wir stecken, ist, dass die Bäume jetzt im Sommer belaubt sind. Die brechen sehr viel leichter ab bei so hohen Windgeschwindigkeiten. Wir haben die Gartenmöbel draußen stehen. Viele Menschen campen. Es ist ja schließlich schon Urlaubszeit. Und im Nordwesten bitte in diesem Bereich aufpassen. 100 bis 140 Kilometer pro Stunde in Sturmböen sind drin. Und das kann 2-3 Stunden andauern, dieses Starkwindfeld, dieses Sturmfeld. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie da unterwegs sind. Und wenn Sie was sichern können, dann tun Sie das bitte vorher nicht, wenn es schon angefangen hat. Da ist das Risiko einfach zu groß. Insgesamt ein ziemlich windiger Tag. Und die ersten Wolken sind ja im Westen schon angekommen. Im Westen hat es schon angefangen zu regnen. Das sind die ersten vorlaufenden Schauer. Dann die Kaltfront, die im Laufe des Tages ziemlich schnell durchzieht. Und dann eben hier der Bereich, in dem wir diese gefährliche, orkanartige Sturmsituation haben, die eher für den Winter passt. Wenn das durchgezogen ist, man hat es eben schon gesehen, dann beruhigt sich das relativ zügig. Dann kann der Himmel sogar wieder aufklaren. Die Nachttemperaturen zwischen 10 und 17 Grad. Am kühlsten ist es im Nordosten, in Mecklenburg-Vorpommern, am mildesten im Südwesten. Und die Tageshöchsttemperaturen, je nachdem, ob man im Dauerregen im Nordwesten steckt, da kommen wir teilweise nicht über 17 Grad hinaus. Vor den Gewittern ganz im Osten in der Lausitz schaffen wir noch mal 27 Grad. Und die weiteren Aussichten? Nun, wo der Regen abzieht, der Wind wird dann auch nachlassen. Am Donnerstag ganz im Norden und ganz im Süden nur einzelne Schauer, sonst schon viel Sonne. Und eines ist klar, ab Freitag kommt dann tatsächlich die so viel beschworene große Hitze. Fast überall 30er-Werte. Schwitzenszeit, ist angesagt.
Aber vorher morgen nochmal gut festhalten im Nordwesten. Vielen Dank, Thomas, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Sandra Maischberger hat jetzt gleich unter anderem den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu Gast, der heute eine Klage gegen den Länderfinanzausgleich angekündigt hat.
Aktuelle Nachrichten haben wir für Sie immer auf Tagesschau 24 und die nächste Tagesschau gibt es dann hier im Ersten gegen 0.05 Uhr.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Einen schönen Abend noch.
Und bleiben Sie zuversichtlich.